Ich möchte euch heute Morgen ein Wort aus dem Alten Testament teilen. Es ist sehr wichtig, dass wir aus der ganzen Bibel lesen. Ich weiss nicht, wie ihr euch selber organisiert, dass ihr ein gutes, ausgeglichenes Bild habt von der Bibel. Dass wir wirklich aus der ganzen Bibel lesen. Ich habe selber eine Excel-Datei, wo ich schreibe, was ich alles lese. Dass ich dann das andere auch lesen kann. Also ich sage nicht, dass man manchmal die Bibel nicht darf ich so aufschlagen und schauen für eine bestimmte Situation, ob Gott ein bestimmtes Wort für uns hat, ist mir manchmal auch vorgekommen. Nicht oft, das ist wahr, aber manchmal habe ich es gemacht, aufgeschlagen und gesagt, hey, ich brauche ein Wort. Und er hat es mir gegeben. Ich weiss nicht, ob ihr gewusst habt, dass die Herrnhuter-Brüder das oft gemacht haben. Sie haben so die Bibel genommen, das Messer reingestochen. Und dann geschaut, wo die Spitze vom Messer rauskommt. Und der Text haben sie als Antwort Gottes genau. Und auch der Wesley, der der Großvater ist von der Heilsarmee, hat das ab und zu gemacht. Aber bitte nicht zu oft. He? Weil das kostet teure Bibel und ist vielleicht nicht das Beste, um ein gesamtes Bild vom Willen Gottes für uns zu haben. Wir müssen wirklich ausgleichen lesen im Wort Gottes. Und im Alten Testament lesen wir eben auch wichtige geistliche Gesetze für unser Leben. Und wir finden da sehr interessante Personen und Lebensgeschichten, die uns auch heute noch ansprechen können. Auch heute noch, auch wenn die Geschichten 3000 Jahre alt sind. Ich möchte euch einen kurzen Vers lesen aus dem 2. Samuel 2, 1 bis 4. Der Text wird da zum Vorschein kommen, es ist die Version von der Zürcher Bibel. 2. Samuel 2, 1 bis 4. Und danach befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinaufziehen in eine der Städte Judas? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach, nach Hebron. Und David zog dort hinauf. Und auch seine beiden Frauen, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmelitos, und die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, jeden mit seinem Haus. Und sie blieben in den Ortschaften von Hebron. Und die Männer, die von Juda kamen, und dort salbten sie David zum König über das Haus Juda. Das ist also der erste Text. Der König Saul ist seit kurzer Zeit tot. Er hat sich das Leben genommen in der Schlacht. Und David ist in dem Moment ungefähr 30 Jahre alt. Und er wird erwählt zum König über Juda von den Männern von Juda durch eine Ölsalbung. Es ist eine Art von König. In dieser Zeit war die Krone nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel in England. So eine riesige Krone mit so vielen Diamanten. Dazu war es oft nur ein einfaches Stirnband mit einem schönen Stein auf dem Stirnband. Und darum ist die Salbung umso mehr wichtig gewesen. David wird zum König ernannt über Juda. Der General Abner an dem Moment nimmt schnell den Ischboschet, den Sohn von Saul, und ernennt ihn zum König über den Norden von Israel. Aber ein paar Jahre später wird David Jerusalem einnehmen und wird König sein über ganz Israel, Norden und Süden. Aber, was ich jetzt heute Morgen möchte versuchen zu zeigen, was interessant ist, ist, dass die Salbung im 2. Samuel 2 eigentlich eine zweite Salbung ist, in Wirklichkeit. Und es gibt eine erste Salbung. Und die hat viele Jahre vorher stattgefunden. Und der Bericht möchte ich jetzt auch mit euch lesen, im 1. Samuel 16. 1. Samuel 16, Vers 11 bis 13. Und Samuel sagte zu Isai, sind das alle jungen Männer? Also da ist die Rede von den Söhnen von den 8 Söhnen von Isai. Und er sagte, es fehlt noch der Jüngste. Sieh, er hütet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende ihn und hole ihn, denn wir setzen uns nicht in die Runde, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn kommen. Er war rötlich mit schönen Augen und schön anzusehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und Samuel nahm das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn durchdrang David und lag auf ihm von jenem Tag an. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das ist also die erste Salbung von David. Der erste Text, den wir gelesen haben, ist seine zweite Salbung. Die Bibel sagt eigentlich nicht, wie alt der David bei der ersten Salbung ist. Wir wissen, bei der zweiten Salbung ist er 30. Aber wir können versuchen, ein bisschen herauszufinden, wie ein Detektiv, dass er ungefähr, würde ich sagen, 15 Jahre alt war. Vielleicht 16 oder 17 oder vielleicht sogar 18. Aber wir wissen, er war der jüngste Sohn von Isai. Wir wissen, dass im Kapitel 17, also gerade nach der ersten Salbung, dass Saul ihn als Kind anspricht. Und auch in dem Kapitel 17 verachtet der Goliath ihn auch als Kind. Aber wir wissen auch, dass der David Kraft hatte, zum sehr lang laufen bis zum Heer Israel zu seinen Brüdern. Wir wissen, dass man versucht hat, ihm die Rüstung vom Saul zu geben. Und dass er genug Kraft hatte, um nach dem Kampf gegen Goliath ihn zu enthaupten. Er ist also doch ein kräftiger junger Mann gewesen. Und darum könnte man sagen, vielleicht ungefähr ist der David bei der ersten Salbung 15 Jahre alt gewesen. Oder vielleicht 16 oder 17. Aber es vergönnt, und das ist der Grundgedanke, den ich euch möchte weitergeben heute Morgen, es vergönnt 15 Jahre zwischen der ersten Salbung und der zweiten Salbung als König von Juda. Es ist klar, zu dieser Zeit ist Öl sehr wichtig gewesen. Im ganzen Leben hat man Olivenöl gebraucht. Als Nahrungsmittel natürlich, aber auch als Pflegemittel ist das sehr wichtig gewesen und auch um Wunden zu heilen. Aber da geht es um etwas anderes. Es ist wirklich ein Ritual, das mit dem David geschieht. Eine Ölsalbung wirklich als Ritual. Wenn man jemandem so Öl über den Kopf gegossen hat, hat das wirklich bedeutet, du bist jetzt für den Herr da. Der Herr hat dich ausgewählt für eine besondere Mission. Du bist der Messias, der Gesalbte. Du bist der Messias. Und das wird dann, ihr wisst es ja, im Neuen Testament mit Christus übersetzt auf Griechisch. Und das hat man für Priester gemacht. Das hat man für Könige gemacht und das hat man manchmal auch für Propheten gemacht, die Ölsalbung, als wichtige rituelle Nacht, um zu zeigen, du bist wirklich von Gott für eine besondere Mission auf die Seite gelegt worden. Du bist für das da. Aber das kann auch uns heute betreffen, als gemeinsam, als Volk Gottes. Der Petrus sagt ja in seinem Brief, wir sind aber ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Wir alle zusammen haben eine Mission. Als Volk Gottes, jeder Christ. Wir wollen das Evangelium verkünden. Und wir haben es ja gesungen vorher. Die Welt muss in uns allen die Liebe Gottes sehen. Da braucht es keine besondere Salbung. Wir sind alle für das gesalbt, um das Evangelium verkünden. Und die Liebe Gottes zeigen in unserem Leben. Aber es gibt vielleicht auch einige, die eine ganz persönliche Salbung bekommen haben von Gott heute Morgen. Ich weiß nicht wann und wie und für was. Aber es gibt sicher in unserer Mitte Leute, die die ganz persönliche Salbung, die ganz persönliche Berufung bekommen haben. Gott gibt Wir haben solche persönliche Salbungen, auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten. Zum Beispiel der Bericht von Paulus und von Barnabas in Antiochia, das kennt ihr auch. Der Heilige Geist spricht und sagt, nehmt Paulus und Barnabas, ich habe sie zu einem ganz bestimmten Dienst vorgesehen. Aber der Text von heute Morgen, die lange Zeit von der ersten Salbung bis zur zweiten Salbung, kann vielleicht uns auch ansprechen mit den Versprechen, die uns vielleicht gegeben hat. Vielleicht ganz besondere Versprechen, die wir bekommen haben und die sich nicht sofort erfüllt haben. Und in diesem Sinn kann das uns auch ansprechen, die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Salbung. Wenn es ein Versprechen von Gott ist, ist auch wie eine Salbung über unseren Kopf. Aber gehen wir zurück zum David. Wie wird der junge Mann, 15-jährig oder vielleicht 18-jährig, wie wird der junge Mann reagieren auf die Salbung, die er rüberkommt? Ihr habt es verstanden, heute Morgen sprechen wir von Berufung, aber nicht nur. Wir sprechen auch von Geduld, von Reife, von Demut, vom Dienst. Was macht also der David nach dieser ersten Salbung? Erstens, er baut sich keinen Thron. Wenn man den Text gründlich liest, von dieser Geschichte von David, es ist klar, die Salbung vom Heiligen Geist tut den David auf eine ganz besondere Art ausrüsten. Das ist ganz klar. Und es ist auch ausgeschlossen, dass der David und seine ganze Familie nicht hätten verstanden, um was es geht. Auch wenn es vielleicht nicht alle gesehen haben, aber die Leute, die es gesehen haben, die haben es sehr genau gewusst. Da geht es um König sein. Wie hat denn der David darauf reagiert? Er hat sehr gut gewusst, das bedeutet, ich werde eines Tages König sein. Und doch baut sich der David keinen Thron. Nicht so auf seinem Zimmer, so dazu mal hat es keine Zimmertür gehabt, aber Eintreten verboten, hier lebt der King. Hä? Nein, das ist überhaupt nicht. David nimmt eine neue Dimension ein, aber stellt keine Bedingung. Im Gegenteil, wir sehen in diesem 16. Kapitel, dass der David zurückgeht zu seinen Schafen. Er geht zurück zu seinen Schafen. Also er bleibt der demütige junge Mann, auch wenn er weiss, okay, Gott hat für mich etwas ganz Besonderes vorgesehen. Zweiter Punkt, und das wird euch vielleicht ein bisschen paradox tönen mit dem ersten. Zweiter Punkt, der David fängt aber auch mit neuen Diensten an. Er bleibt gleich, er bleibt demütig, aber er bleibt nicht passiv in seinem Zimmer. Er ist einfach nicht der bleibt so in seinem Haus oder auf dem Feld bei seinen Schafen und sagt, wunderbar, ich werde König und macht nichts mehr. Er tritt wirklich in neue Dienste ein. Und das zeigt die nächsten Kapitel, Kapitel 16 und 17. Er geht zum König, ihr kennt ja die Geschichte, er geht zum König, um ihn mit seinem Instrument wirklich Ruhe zu schenken durch seine Musik. Ihr wisst ja, Gott ist vom Saul weggegangen, er ist nicht mehr einverstanden mit dem Saul und er verliert den Verstand. Und durch seine Musik gibt ihm der David neue Mut und Ruhe. Der David kämpft gegen den Goliath, das ist Kapitel 17, er geht gegen den Mann im Namen vom Herr. Er sagt ihm, du kommst gegen mich mit Waffen, aber ich komme gegen dich im Namen vom Herr. Er zeigt also Mut, Kühnheit und wirklich als Glaubensmensch tritt er ein. Er ist noch nicht König. Der König ist da, es ist immer noch der Saul. Der Saul ist total lahm, er weiß nicht mehr, was machen gegen den Goliath. Und der junge Mann, der eigentlich nichts ist, einfach ein Glaubensheld, er geht gegen den Goliath im Namen vom Herr der Heerscharen. Und nachher sehen wir, dass eben auch der David kämpft. Er wird eingesetzt als Kämpfer, als Soldat. Er rückt aus in den Kampf. Er kommt zurück mit Erfolg. Und er wird bald ernannt als General vom Saul. David kämpft also, er wird stärker, er wird kompetenter. Er tritt ein in die Wege Gottes und langsam kommt er auf die Bühne von der Geschichte vom Volk Israel. Aber er bleibt der gleiche einfache, demütige Mann. Drittens, David zeigt auch in dieser Zeit Durchhaltevermögen. Und das ist sehr wichtig. Und es ist oft auch in den schwierigen Zeiten, wo sich der Charakter von einem Mensch wirklich tut offenbaren. Gerade auch in dieser Zeit, wo jetzt eben nichts passiert für ihn irgendwie. Er hat viele Probleme mit dem König, die Verachtung vom König, die Eifersucht vom König. Obwohl der Saul noch offiziell König ist. Ihr kennt die Geschichte, der Heilige Geist ist von ihm gewichen. Und Gott hat ihm gesagt, du bist für mich nicht mehr der König. Und auf der Gegenseite ist ein David, der überhaupt noch nicht König ist, aber er weiß, er ist auserwählt von Gott, um König zu werden. Und es ist besser, man wäre da ein David als ein Saul. Und David muss da eben die Eifersucht vom Saul einstecken und seine Verachtung. Er muss den Attentaten ausweichen. Er verliert sein Zuhause, er muss fliehen. Man nimmt ihm sogar seine Frau. Die Salbung bringt ihm also nicht Ruhe, aber vielmehr Kampf und Verfolgung. Aber da zeigt eben auch David Weisheit. Und er wird tragen wirklich von dem Versprechen Gottes. Vor ungefähr 20 Jahren, ich habe da in dieser Zeit an der Universität Lausanne gearbeitet. Mein Doktorvater war ein weltbekannter Biologe gewesen. Und ich habe ihn versucht zu überreden, dass ich über Luftverschmutzungsprobleme arbeiten kann in meiner Doktorarbeit. Und scheinbar ist das gegangen und habe 2 Jahre lang Methoden entwickelt und so. Und nach 2 Jahren hat mir mein Doktorvater gesagt, mein Professor, also nein, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Okay, habe ich das müssen alles vergessen. Und habe eine neue Arbeit angefangen, da in dem Labor von der Universität. 1,5 Jahre mit Zellkulturen gearbeitet und so. Auch im Hinblick auf Luftverschmutzungsprobleme. Und nach 1,5 Jahren mein Professor wieder, nein, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich will nichts mehr von dem hören. Und da bin ich wirklich ganz, ganz entmutigt gewesen. Ich höre auf mit dem. Ich habe meiner Frau gesagt, ich will nichts mehr wissen von dieser Forschung und von dieser Arbeit. Ich höre auf mit dem. Und wir haben gebetet mit Nathalie und wir haben versucht, den Willen Gottes rauszuspüren aus dieser Situation. Was müssen wir jetzt machen? Und im ersten Moment war es wirklich funkstille. Wir haben nichts vernommen. Und eines Tages ist eine christliche Professorin gekommen, die in diesem gleichen Institut gearbeitet hat. Und sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Herr Flückiger, nehmen Sie doch das nicht zu ernst. Müssen Sie sich nicht entmutigen lassen. Bleiben Sie dran. Und ein paar kleine Zeit später, als ich auf einem kleinen Weg da am See bei der Uni Lausanne gelaufen bin, auf einmal hat Gott zu mir gesprochen. Er hat mir eine Idee gegeben für meine Arbeit in der Forschung. Wirklich eine ganz konkrete Idee geschenkt. Und er hat mir dazu gesagt, es wird gut kommen. Es wird gut kommen. Und das hat für mich alles gewechselt. Vom total entmutigten Mann bin ich auf einmal aufgepeppt gewesen und dachte, es wird gut kommen. Und er hat gewusst, es kommt von Gott. Und es ist gut gekommen. Weil Gott steht zu seinen Versprechen. Und auch der David hat eigentlich durch das Versprechen, durch die erste Salbung, das Durchhaltevermögen bekommen, um da zu bleiben, auch in den schwierigen Zeiten, auch in den Attentaten vom Saul gegen ihn. Viertens, man könnte vielleicht noch mehr sagen, aber ich werde da bei dem vierten Punkt stoppen. Viertens, der David will den Krönungsprozess nicht beschleunigen. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass an 2 Momenten der David, ja, der Mann, der ihm ja eben Probleme macht, Reichweite von seinem Schwert hat. Und da könnte der David richtig Gas geben. Weil 15 Jahre ist wirklich lang und da könnte man sich auch entmutigen. Und manchmal wäre man in der Versuchung, da ein bisschen nachzuhelfen. Aber zweimal, wo der Saul in der Reichweite ist von David, er könnte ihn töten in einem Augenblick, zweimal verschont ihn der David. Der David stellt sein Vertrauen nicht in die Gerechtigkeit der Menschen, aber in die Gerechtigkeit von Gott. Und jedes Mal sagt der David, in beiden Malen sagt der David, um des Herrn willen sei es fern von mir, dass ich meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn führe. Um des Herrn willen sei es fern von mir, dass ich meine Hand gegen den Gesalbten des Herrn führe. Ich weiß nicht genau, was da der David gewusst hat über den Saul. Hat er gewusst, dass sich der Heilige Geist, wo ihm gewichen ist? Man weiß es nicht, aber er hat es können ahnen. Und doch möchte er nicht seine Hand auf ihn legen. Und schlussendlich gibt ihm Gott recht. Nach 15 Jahren stirbt der Saul an der Schlacht von Gilboa. Und ungefähr 15 Jahre eben nach der ersten Salbung wird der David König von Juda in Hebron. 15 Jahre, das sind auf meinen Notizen ein paar Ziele, aber stellt euch vor, für den David oder für uns in unserem Leben, 15 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit. So viele Fragen, so viel Leid für den David, so viele Zerreissproben, eine lange Zeit. Er ist gesalbt worden vom Prophet Samuel. Und doch so eine lange Zeit. Aber Gott wird in diesen schwierigen Zeiten bei ihm sein. Er ist beim David. Und der David stützt sich wirklich auf diese Versprechen von Gott. Und nach Jahren kommt endlich die zweite Salbung. Er wird König von Juda. Der Theologe und Schriftsteller Warren Wiersbe hat gute Gedanken zusammengefasst über das. Er sagt, wenn Gott einen Pilz wachsen lässt, braucht er eine Nacht. Für eine Eiche aber nimmt er sich lieber 30 Jahre Zeit. Und das drückt ein bisschen die Art, wie Gott manchmal mit uns schafft. Jetzt ist die Frage immer noch da, welche in eurem Verständnis, welche Salbung ist eigentlich die wichtigste gewesen? Ist es die erste Salbung vom ganz jungen David oder die zweite Salbung, die ihn als König macht? Für euch, was wäre eigentlich die wichtigste Salbung? Was denkt ihr? Schwierige Frage. Die erste? Hat es noch andere Gedanken? Ich glaube auch, ja, die erste. Vom menschlichen Denken würde man vielleicht sagen, ja, ist es nicht die zweite? Weil die zweite macht ihn ja zum König. Vorher ist er gar nicht gewesen. Aber ich glaube auch, ja, wie der Dominik, dass die erste Salbung die wichtige ist. Und das liest man auch im Wort Gottes. Ich lade euch ein, da zu lesen im 2. Samuel 12, 7. 2. Samuel 12, 7. Ein kurzer Text, wo da der Nathan zum David kommt. David hat da schlimme Fehler begangen. Der Nathan kommt zu ihm und sagt ihm etwas Wichtiges, was uns eigentlich Lösung gibt von unserem Problem. Nathan aber sprach zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Aber an der zweiten Salbung ist der Saul schon tot gewesen. Es ist also die erste Salbung. Wenn Gott von der Salbung von David spricht, spricht er von der ersten Salbung. Die erste Salbung ist entscheidend gewesen. Die erste Salbung ist zuerst von Gott gekommen. Die erste Salbung hat David mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Die erste Salbung hat David so eine lange Zeit durchgetragen. Aber während 15 Jahren hat sich David eigentlich mit der ersten Salbung begnügen müssen. ein bisschen Öl, nur ein bisschen Öl auf seinem Haupt vergossen, auf dem Haupt von einem ganz jungen Menschen. Ich komme jetzt zum Abschluss. Vielleicht denkt ihr, ja, wir sind ja nicht alle Davids. Es stimmt, wir haben nicht so einen Lebensgang wahrscheinlich wie der David. Das ist schon richtig. Aber wir haben es gehört, wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir alle zusammen. Und einige von euch sind von Gott für einen speziellen Dienst gesalbt worden. Und wir alle, das ist noch ein zweiter Sinn, wir alle erhalten Versprechen von Gott, die wie eine Salbung kommen, die sich aber nicht sofort erfüllen. Der Text von heute Morgen, die verschiedenen Texte, lehren uns also etwas über Gott. Gott, der sich eigentlich Zeit nimmt, um mit uns zu arbeiten. Gott, der nicht immer so eilig hat, wie wir es hätten. Gott, der an unserem Leben arbeitet und uns Versprechen gibt. Das lehrt uns schon etwas über ihn, über seine Art, mit uns zu arbeiten und zu leben. Aber der David lehrt uns auch etwas. Wie können wir durchhalten? Wir haben gesehen, dass David sich nicht auf einen selbstbastelten Thron gesetzt hat. Er ist eingestiegen, er ist der demütige David geblieben, ist aber eingestiegen wirklich in ein aktives Warten. Wirklich, er ist eingestiegen in neue Dienste. Er ist vorwärts gegangen. Er hat Gott seine Gabe geschenkt. Und sein Dienst ist gewachsen, hat an Stärke zugenommen. Und die Treue Gottes hat den Rest gemacht. Die Vision Gottes hat sich erfüllt. David hat da nichts selber hervorgebracht. Er hat nichts an sich selber gerissen. Er hat nichts beschleunigen wollen. Aber Gott hat ihm Krone am guten Moment gegeben. Seid treu zu eurer Berufung. Wenn Gott euch eine Berufung geschenkt hat auf euren Leben, seid treu zu dieser Berufung. Haltet treu zu den Versprechen Gottes. Gott kennt seine Zeit. Amen.